Euch ein herzliches Dankeschön für dieses Mitnehmen hinein in die Lieder. Martin, dir auch Dankeschön. Du hast heute die ganze komplette Technik. Ein Dankeschön auch an die, die dahinter dieses Kreuz wieder aufgestellt haben. Schaut es euch nachher einfach an. Es ist sehr eindrücklich. Dann findet ihr an den Stuhlreihen immer irgendwo so kleine Zettel und ein paar Buntstifte. Keine Angst, ihr müsst nicht malen. Aber es müsst eigentlich so, sonst muss man noch ein bisschen verteilen, das müsste dann gehen. Mir kam einfach so dieser Gedanke auch während der Predigt, vielleicht kommt dem einen oder anderen Gedanke, entweder, dass man draufschreibt, danke, danke für das, was du getan hast. Vielleicht kommt euch aber auch irgendwas mit Schuld. Oh, denkt, Mensch, müsste ich eigentlich vors Kreuz bringen. Dann könnt ihr es draufschreiben oder ihr schreibt drauf, du weißt, ja. Und dann dürft ihr es hinhängen. Ihr müsst an dieses Kreuz, an diesem Kreuz die Nägel dran, da könnt ihr es hinhängen. Nur müsst ihr den Balken festheben, sonst fällt er raus. Es hat nicht so geklappt, wie ich gedacht habe. Er wackelt einfach ein bisschen, der Querbalken, von daher. Das einfach so zur Predigt. Also wie gesagt, wenn euch da was kommt, stupft die ganz vorne dann an oder so und sagt, ich brauche einen Zettel. Das dürft ihr also gern machen. Ich möchte mit dem Vers aus 1. Mose 22 einsteigen. Ich lese ihn euch vor. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief er, ja, Herr, geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Und dort auf dem Berg Moria greift Gott ein. Leg dein Messer beiseite und tu dem Jungen nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist. Du hättest deinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich geopfert. Plötzlich entdeckte Abraham einen Schafbock, der sich mit den Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Er tötete das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Wahnsinn, oder? Abraham soll seinen einzigen Sohn, den er liebt, seinen Isaak, freiwillig opfern. Ich habe gedacht, das ist doch was vom Unbarmherzigsten, was man von einem Vater erbitten kann, oder? Hand an den Sohn legen mit dem Messer, und das war keine so fein geschliffene Messer, wie wir sie heute haben. Nicht nur diese Aufforderung war unbarmherzig, denn es widersprach ja auch dem, was Gott Abraham verheißen hatte. Durch Isaak sollte doch Abraham ein großes Volk werden. Als Abraham diesen Weg ging, ich habe so gedacht, das war ein sehr, sehr einsamer Weg. Und ich glaube, das ist jedem klar. Ich möchte nicht wissen, was dem durch den Kopf gegangen ist. Und dann geschah das großartige, Gott gibt Einhalt. Was Gott weder von einem Abraham noch von anderen Menschen erwartet hat oder letztlich auch gefordert hat, das ist das, was er selber tat. Er gab seinen einzigen Sohn, den er liebte, her, schaut zu, wie Menschen ihn misshandeln und dann brutal töten. Kreuzigung war mit das Brutalste zur damaligen Zeit. Für mich kamen so ein paar Fragen. Warum tat Gott, was er von keinem Menschen je verlangt hat? Normalerweise fordern Götter Opfer von Menschen. Tut mal was für mich, bitte, bringt, ja? Warum dreht Gott den Spieß rum? Wieso tat er das? Und es ist ein großes Thema. Es geht um Erlösung. Erlösung aus Liebe zu uns Menschen. Ich habe eine Aussage gefunden und die finde ich ganz arg wichtig. Erlösung wird immer da notwendig, wo Menschen durch einmal eigene Schuld oder durch eine fremde Übermacht in die Gewalt eines anderen geraten sind und selbst nicht die Macht haben, davon loszukommen. Den muss man sich ganz langsam durch den Kopf gehen lassen. Das heißt, wo Menschen durch eigene Schuld, das passiert uns ja auch so mal, durch eigene Schuld in die Gewalt eines anderen geraten oder durch eine fremde Übermacht. Und dass man nicht selber die Chance hat, wieder loszukommen. In diesem Satz schwingt der Sündenfall mit. Adam und Eva trafen die falsche Entscheidung mit ihrer Folge. Gefangen im Grunde genommen in der Sklaverei von Satan. Folge davon. Oder das Volk Israel, das durch fremde Macht, die fremde Macht Ägyptens in die Sklaverei geraten sind. Bei beiden Situationen haben wir das, dass wir Menschen uns nicht aus eigener Kraft retten können. Wir können uns nicht befreien. Weder das Volk Israel konnte sich damals selber befreien aus der Sklaverei, noch mehr Menschen aus der Sünde, aus der Sklaverei der Sünde. Dazu gehört noch eine Aussage. Einer befreit andere und nimmt sie dann unter seinen Schutz. Beides zusammen gehört zur Erlösung. Ich finde es so toll. Der erste Teil ist dieses Befreien aus dieser fremden Macht. Und dann kommt dieser zweite Teil, dass derjenige, der befreit, den anderen unter seinen Schutz nimmt. Das gilt fürs Volk Israel bis heute. Er hat sie aus Ägypten befreit und er hat sie bis heute unter seinem Schutz. Paulus berichtet auch sowas. Das gilt für unser Leben. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Niemand. Wenn ich zu Gott gehöre, stehe ich unter seinem Schutz. Er hält seine Hand über mir. Vorhin haben wir es gehört von diesen 99 Schäflein in diesem Lied. Ja? In diesem ganzen Lied ging es darum, dass Gott immer wieder unterwegs ist, um nach mir zu schauen. Das heißt, es sind diese beide Seiten der Erlösung, Befreiung und Schutz. Ich möchte euch jetzt hier an der Stelle ein Lied einspielen. Wir versuchen das jetzt, ob ich es hinkriege oder ob der Martin mir helfen muss. Das werden wir gleich sehen.
Siehst du das Lamm in jener Nacht, sein Blut an Türen angebracht, es rettet vor des Todes Hand, das Volk kann sehen in
den höchsten Liebe.
Danke, Martin. Einfach ein paar Gedanken zu diesem Lied. Das hat mich vor ein paar Jahren schon mal so bewegt. Ich habe gedacht, dem würde ich nachgehen. Siehst du das Lamm in jener Nacht? Sein Blut an Türen angebracht. Es rettet vor des Todes Nacht, das Volk kann ziehen in neues Land. In 2. Mose heißt es, in dieser Nacht will ich durch Ägypten gehen und alle erstgeborenen Söhne und alle erstgeborenen männlichen Tiere töten. Ich will alle Götter Ägyptens richten, denn ich bin der Herr. Das Blut soll ein Zeichen sein in den Häusern, in denen ihr seid. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und euch verschonen. Das, was Gott hier Ägypten angedroht hat, ist auch so was ganz Schreckliches. Ich werde alle erstgeborenen Söhne und Tiere in eure Stelle töten. Und das ganz Heftige war, der Herr aber sorgte dafür, dass die Ägypter den Israeliten wohlgesinnt waren. So heißt ganz kurz vorher, Mose war bei den Ministern des Pharaos und beim ägyptischen Volk sogar hochgeachtet. Merkt ihr das, was da für eine Spannung drin ist? Dazu wissen diese Leute, die uns achten, die uns schätzen, die ihnen dann auch noch Schätze gegeben haben, die werden in dieser Nacht die schlimmste Nacht ihres Lebens erleben. Und ich glaube, dieses Passahlamm wurde damals in aller Stille gegessen. Da hat keiner gejubelt, sondern es war Stille. In dem Wissen, dass diese Tiere, die da geschlachtet worden sind, das Leben unserer erstgeborenen Söhne rettet. Und die Ägypter, sie mussten die Söhne begraben. Diese Freiheit damals, die hatte einen richtig hohen Preis. Und dieses Fest wird ja, dieses Passafest, immer im Frühjahr gefeiert, mehr oder weniger um Ostern rum. Und dann gibt es noch ein zweites Fest, ein ganz großes Fest bei den Juden. Und das ist Yom Kippur, das ist der große Versöhnungstag. Und der wird im Grunde genommen mit in diesem zweiten Vers beschrieben. Siehst du das Lamm dort am Altar? Das Volk ist schuld von einem Jahr, liegt nun auf ihm, es kauft sie los, das Opferlamm, so makellos. Dass mir Menschen Schuld auf uns laden, ich glaube, da braucht man nicht reden und nicht diskutieren, das wissen wir. Die Frage war und die Frage ist, wer wären wir schuldlos? Und je nachdem, in welcher Religion man ist, gibt es da die verschiedensten Angebote. Von sich im Ganges waschen, Wallfahrt zu Heilige, religiöse Pflichten für kleinere Vergehen oder man versucht sogar Schuld durch gute Taten auszugleichen. Doch keiner dieser Wege führt letztlich ans Ziel. Was Gott gemacht hat, ist Sühne durch Stellvertretung. An diesem großen Versöhnungstag wurden einige Opfer darbracht. Von zwei habe ich es eigentlich. Es waren zwei Ziegeböcke am großen Versöhnungstag. Der hohe Priester, damals Aaron, sollte zwei Ziegeböcke an den Eingang des Zeltes Gottes bringen, die Gegenwart des Herrn. Und dann entschied das Los darüber, welcher als Sündenbock geopfert wurde. Und der andere, der wurde stellvertretend in die Wüste gejagt. Das heißt, er legte die Hand auf diesen Ziegenbock, lud die Schuld symbolisch auf diesen Ziegenbock und dann wurde der in die Wüste gebracht. Und von diesem anderen Bock, der geschlachtet wurde, wurde so ein bisschen was am Blut genommen und wurde an diesen Deckel an der Bundeslade gespritzt. Und so wie der Deckel die Bundeslade bedeckte, so sollte dieses Blut auch die Schuld des Volkes bedecken. Wir wissen, Blut von Tieren löscht keine Schuld aus. Und Gott konnte diese Opfer nur annehmen, weil er wusste, Jahrhunderte später wird sein Sohn diese Schuld ans Kreuz tragen. Er wird da dafür sterben. Und in diesem Blickwinkel konnte Gott es so sehen. Und von daher ist dieser dritte Vers ganz klar, siehst du das Lamm dort an dem Kreuz, bezahlt den höchsten Liebespreis. Es trägt die Last der ganzen Welt von Leid und Schmerzen ganz entstellt. Petrus schreibt da dazu, ihr wisst, um welchen Preis ihr freigekauft worden seid, damit ihr nun nicht mehr ein so sinn- und nutzloses Leben führen müsst, wie es ihr von euren Vorfahren übernommen habt. Nicht mit Silber oder Gold seid ihr freigekauft worden, sie verlieren ihren Wert, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen und fehlerlosen Opferlamms, dem Blut von Christus. Liebe? Liebe lässt sich nie erklären. Das ist was ganz Komisches. Ich habe meine Mutter mal, glaube ich, gefragt, warum hast du einen Papa geheiratet? Eben aus diesem Grund raus, weil sich Liebe irgendwie nicht erklären lässt. Und ich dachte, wie konnte sie? Ja? Mein Vater war so ein Stück weit Alkoholiker. Wie konnte, aber es war ja am Anfang nicht. Wie konnte sie denn den heiraten? Aber wie gesagt, Liebe lässt sich nicht erklären und die Liebe Gottes zu uns erst recht nicht. Nie hat ein Mensch, wir erleben Enttäuschungen mit anderen Menschen, wir erleben Verletzungen, aber nie wurde jemand so tief verletzt wie Gott selber von uns Menschen. Und trotzdem bleibt diese Liebe, trotzdem hört die nicht auf. So tief, dass er sagt, hey, sogar für euch, wie nennt man denn das jetzt, ich weiß es nicht, für euch gebe ich auch noch das Leben meines Sohnes hin. Hey Leute, ihr seid mir so wertvoll. Und Petrus sagt im übertragenen Sinn, hey, jetzt ist euer Leben, jetzt habt ihr die Möglichkeit zu einem sinnvollen Leben, nämlich ein Leben an der Seite Gottes, dadurch, dass Jesus gestorben ist. Ihr müsst nicht mehr alle Möglichen hinterherrennen, ihr habt einen Herrn, der für euch sorgt. Deswegen auch hier jetzt an der Stelle nochmal diese Aussage, einer befreit andere und dann nimmt er sie unter seinen Schutz. Und das steckt in diesem Vers drin. Das steckt in diesem Vers, siehst du das Lamm auf seinem Arm? Leute, das sind wir. Das sind wir. Gott nimmt uns in seinen Arm. Und der gute Hirte hält es warm. Er lässt die 99 stehen, es soll ihm keins verloren gehen. Aber er dachte, wie oft muss Gott uns suchen? Das kam vorhin in diesem Lied. Immer und immer wieder ist er unterwegs. Die Schafe einer Herde stehen unter dem Schutz des Hirten. Und er kennt die Probleme von seinen Schäflern. Er kennt die Nöte und er kennt die Eigenart. Ganz gewiss. Ich habe euch schon öfters von meiner Schwester erzählt. Der Letzte war es echt. Einer haben sie was eingeflößt gegen Würmer, glaube ich, oder so. Und von da an war die stinkig mit den zwei. Die ist nicht mehr hergekommen. Jetzt muss man die aber, weil sie wahrscheinlich, oder sie hat dann auch geworfen in der Nacht, muss man die extra tun. Die haben die zu zweit niederziehen müssen und ich habe noch das Tor auf und zu machen müssen. Zu dritt muss man dem Schäfle helfen, damit es in Ruhe die Junge aus der Welt bringen kann. Hat dann zwei auf die Welt gebracht. Ja, meine Schwester sagt, hey, an die kommen wir gerade schier nicht mehr nach. Bei anderen wusste man, die tappen der schier auf die Füße, weil sie gestreichelt werden wollen. Wieder andere haben noch einmal andere Eigenarten. Und das weiß Gott von uns. Er weiß, wie du tickst und er weiß, wie ihr dahinter tickt. Er weiß auch um eure Probleme, um eure Sorgen, um das, was euch umtreibt. Er weiß das. Und ihr seid ihm so wichtig, dass er sagt, hey, ich tue alles für euch. Und das ist doch was Großartiges. Von daher dann auch nochmal diesen letzten Vers, siehst du das Lamm dort auf dem Thron. Nach Ostern und nach Himmelfahrt hat der Vater den Sohn eingesetzt und er hat jetzt alle Macht in dieser Welt. Und das Coole ist, er wird eines Tages wiederkommen. Das ist was, mit dem rechnen wir oft gar nicht so. Gell? Wir gucken oft auf das, was so alles schwierig ist und wo wir Probleme haben und was. Wir verlieren auf diesen Blick und sagen, Mensch, unser Gott regiert und unser Gott kommt wieder. Und er wird die Macht übernehmen und jedes Knie wird sich beugen müssen vor ihm, vor seinem Thron. Von daher auch das, das war ein bisschen arg schnell. Wir beten an. Dieses Lob Gottes, diese Anbetung, Karfreitag, der Tag, an dem wir uns daran erinnern, dass Gott uns freigekauft hat zu einem sehr hohen Preis. Und jeder, der freigekauft ist und das annimmt, steht unter seinem Schutz. Das heißt, wir können einfach getrost in die Zukunft gehen, weil wir wissen, dieser Gott ist da. Amen.